Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind die Themen. Warnung der Schweizer Nationalbank, UBS und Credit Suisse sind nicht über den Berg. Protestmarsch im Iran, die Anhänger von Mousavi bleiben hartnäckig. Die Brüsseler Personalakte, die EU-Vertreter beraten über ihren Kommissionspräsidenten. Dazu auch giftige Töne der Gegner und die Analyse unseres Korrespondenten. Dann der deutsch-britische Soziologe Ralf Dahrendorf ist tot, eine Würdigung. Und später, Döttingen hat Finanzsorgen, die viele andere auch gerne hätten. Zu viel Geld. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fatzer und Philipp Bürkley hat die Nachrichten des Tages.
Die Schweizerische Nationalbank hält die Grossbanken UBS und Credit Suisse weiterhin für gefährdet. Sie will deshalb die gesetzlichen Regelungen für die Grossbanken verschärfen. Denkbar sei eine Größenbeschränkung der Banken, sagte Nationalbank-Vizepräsident Hildebrandt. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass der Staat Banken unter die Arme greifen müsse, weil sie zu groß seien, als dass man sie pleite gehen lassen könne. Auch die Liquidation einer Schweizer Grossbank dürfe nicht mehr ausgeschlossen werden. Am Morgen hatte die Nationalbank beschlossen, den Leitzins, wie erwartet, bei 0,25% zu belassen. Damit will sie sicherstellen, dass die Schweizer Wirtschaft in der Rezession weiter mit Geld versorgt wird. Auch heute haben in Iran wieder hunderttausende Menschen gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl demonstriert. Trotz des Demonstrationsverbots versammelten sich die Anhänger des unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Hussein Mousavi im Süden der Hauptstadt Teheran zu einem Protestmarsch. Viele Demonstranten trugen Schwarz, dies zum Zeichen der Trauer um jene Demonstranten, die bei den Protesten der letzten Tage getötet worden waren. Unterdessen hat der Islamische Wächterrat für Samstag ein Treffen angekündigt mit den drei unterlegenen Kandidaten der Präsidentenwahl. Diese hatten beim Wächterrat über 600 Beschwerden eingereicht. In Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU versammelt. Sie beraten unter anderem über eine zweite Amtszeit von EU-Kommissionspräsident Barroso. Außerdem wollen sie Maßnahmen beschließen zur Reform der Finanzaufsicht in Europa. Dabei soll vor allem die Zusammenarbeit der Behörden der EU-Länder verbessert werden, um eine erneute schwere Finanzkrise zu verhindern. Weiteres Thema wird der Vertrag von Lissabon sein. Dabei will die EU der irischen Regierung verbindliche Zugeständnisse machen, damit die EU-Reform vom irischen Stimmvolk in der zweiten Abstimmung angenommen wird. Bei einem Selbstmordanschlag im Zentrum Somalias ist der Minister für nationale Sicherheit getötet worden. Dies gab die Regierung in Mogadischu bekannt. Mindestens 20 weitere Personen seien getötet worden, als der Attentäter sich in seinem Auto vor einem Hotel in der Stadt Beledweyne in die Luft sprengte. Zu dem Anschlag bekannte sich die radikal-islamische Rebellengruppe Al-Shabaab. Der getötete Minister hat in dem Hotel Beratungen über das Vorgehen gegen die Rebellen geführt, die große Teile Südsomalias kontrollieren. In Serbien sind 4 Ex-Polizisten wegen Kriegsverbrechen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie wurden schuldig befunden, 1999 in Kosovo 14 Zivilisten erschossen zu haben, darunter Frauen und ein Kleinkind. 3 der Verurteilten müssen 20 Jahre ins Gefängnis, der 4. 15 Jahre. Das Genfer Geschworenengericht hat die ehemalige Geliebte des französischen Bankiers Edouard Stern zu einer Freiheitsstrafe von 8,5 Jahren verurteilt. Die Frau war gestern der vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen worden. Sie hatte gestanden, den gefesselten Bankier 2005 während eines Sexspiels erschossen zu haben. Die 40-Jährige war bereits 4 Jahre in Untersuchungshaft. Die jurassische Kantonsregierung verfolgt in der Jurafrage ein klares Ziel. Aus dem Kanton Jura und aus dem Berner Jura soll ein neuer Kanton Jura entstehen. Dieses Ziel will der Jura aber im Dialog mit dem Kanton Bern erreichen. Anschließend soll die Bevölkerung entscheiden, heißt es im neuesten Bericht der Regierung in Delsberg zur Jurafrage. Der indische Softwarekonzern Eidasoft richtet in Zug seine Europazentrale ein. Er hat dazu die Zugerfirma Summits gekauft. Eidersoft plant, nach eigenen Angaben, weitere Firmenübernahmen in Europa. Das Unternehmen beschäftigt gegenwärtig weltweit rund 900 Personen und macht einen Umsatz von 100 Millionen Dollar. Der deutsch-britische Soziologe und Politiker Lord Ralph Dahrendorf ist 80-jährig gestorben. Dahrendorf war unter anderem Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Mitglied des Deutschen Bundestages und Direktor der London School of Economics. Er war zunächst Mitglied der deutschen SPD, wechselte dann aber zur FDP und wurde vor allem als Vordenker des Liberalismus bekannt. 1993 wurde Dahrendorf zum Mitglied des britischen Oberhauses ernannt. Das Wetter am Abend und in der Nacht gibt es lokale Platzregen und Gewitter, besonders in den Bergen. Morgen Freitag ziehen tagsüber verbreitet teils kräftige Platzregen und lokal auch Gewitter auf. Im Norden wird es deutlich kühler mit rund 19 Grad. Im Süden gehen vor allem am Nachmittag kräftige Gewitter nieder bei 26 Grad. Am Wochenende geht es im Norden mit einem Gemisch aus sonnigen Abschnitten, dicken Wolken und einigen Schauern weiter. Dazu werden nur noch 16 bis 20 Grad erreicht. Im Süden ist es teils sonnig bei rund 25 Grad, dazu bläst kräftiger Nordföhn.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Brüssel will von Nizza nach Lissabon. Das Ticket dazu gibt's in Dublin. Doch wer sitzt am Steuer? Der EU-Gipfel zu Beginn der Sendung. Dann zu schwer für die steile Wanderung. Die Nationalbank will Credit Suisse und UBS auf Diät setzen. Ruf von jenseits der Alpen, das Tessin empfiehlt sich für den Bundesrat. Dann Zimbabwe, neue Regierung, alte Sünden. Und eine geballte Ladung Intellekt, Würdigung zum Tod von Ralph Dahrendorf und Jürgen Habermas zum 80. Schließlich wünscht ihr was in Döttingen.
Also etwas hätte ich gern. Da wäre ein Kinderspielplatz. Das ist also da, wo es Döttingen fehlt.
Dabei fehlt es nicht am Geld. Die kleine Gemeinde weiß kaum, wohin damit. So. Die Wahlen sind durch, Brüssel kann sich wieder den Sachgeschäften widmen und tut dies seit einer Stunde an einem zweitägigen EU-Gipfel. Im Zentrum steht dabei die Personalie Barroso, der Kommissionspräsident, und der Deal mit Irland, damit es den Lissabon-Vertrag beim zweiten Mal doch annimmt. Zuerst zu Irland. Thomas Oberer in Brüssel. Wie genau muss die EU Irland entgegenkommen, damit es jetzt beim zweiten Mal klappt?
Es geht ja vor allem darum, eben den Iren Garantien abzugeben, dass eben alle Themen, die letztes Jahr zu einem Nein geführt haben, explizit aufgezählt werden und dass eben versprochen wird, dass für Irland durch ein Ja zum Lissabon-Vertrag im Oktober keine Nachteile entstehen. Irland hat ja die Angst, dem dann Einfluss zu verlieren. Deshalb soll die EU-Kommission jetzt nicht, wie ursprünglich vorgesehen, ab 2014 verkleinert werden, sondern jedes Land darf einen EU-Kommissar behalten. Und außerdem wird auch festgehalten, dass Brüssel in der Steuerpolitik keine neuen Kompetenzen bekommt und dass die militärische Neutralität Irlands garantiert wird und dass eben Irland auch weiter am harten Abtreibungsverbot festhalten kann. Diese Zugeständnisse sind aber eigentlich innerhalb der EU nicht bestritten.
Und doch gibt es offenbar Schwierigkeiten. Wo liegen die Probleme?
Ja, die Schwierigkeiten sind vor allem, es ist ein formales, ein juristisches Problem, denn die EU-Staats- und Regierungschefs, die wollen die Garantien an Irland nicht als Protokoll an den Vertrag von Lissabon anhängen, denn ein solches Protokoll müsste dann anschließend wieder in allen 27 EU-Mitgliedstaaten nochmal einzeln ratifiziert werden und das könnte das Ganze extrem verzögern oder es besteht sogar die Gefahr, dass noch irgendein Land so ein Zusatzprotokoll ablehnt. Also es soll heute ein klares politisches Signal an Irland geben, aber es sollen möglichst keine neuen juristischen Hürden aufgebaut werden.
Und dann hängt im Oktober alles von den Iren ab, ob sie unter den neuen Bedingungen die Reform doch gutheißen. Wie zuversichtlich ist denn Brüssel mit Blick auf Dublin?
Also im Moment ist man hier in Brüssel sehr zuversichtlich, denn letzte Umfragen zeigen ein relativ deutliches, komfortables Ja. Kommt dazu, dass der Geschäftsmann Declan Ganley, der ja letztes Jahr die treibende Kraft hinter dem Nein war, sich aus der Politik zurückgezogen hat, nachdem er bei den Europawahlen eine herbe Niederlage einstecken musste. Aber klar ist auch, gewonnen ist diese Abstimmung sicherlich noch nicht. Bis im Oktober kann noch so einiges passieren. Aber im Moment überwiegt hier in Brüssel eindeutig der Optimismus.
Ein weiteres Thema, das den Gipfel auch beschäftigt, ist der Posten von José Manuel Barroso, der EU-Kommissionspräsident, muss bestätigt werden. Was als leichte Übung galt, stößt nun auf erbitterte Kritik bei den europäischen Grünen. Und deren Stimme ist und bleibt Daniel Cohn-Bendit, der sich gegen Barroso ins Zeug legt. Er hat ARD-Korrespondent Martin Bohne gesagt, weshalb.
Weil er 4 Jahre lang immer gesagt hat, deregulieren, 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 das ist die Lösung. Und keinen Moment gesagt hat, das war unser Fehler. Ist ein netter Kerl, ist ein honorabler Mensch, aber er hat nicht die Standfestigkeit. In dieser Zeit der Krisen ist Barroso der falsche Mann am falschen Platz.
Es ist ein Aufstand von David gegen Goliath. Denn es gilt als ausgemacht, dass Barroso auf dem bevorstehenden EU-Gipfel von den 27 Staats- und Regierungschefs nominiert wird. Danach muss er vom Europäischen Parlament im Juli bestätigt werden. Und die größte Fraktion dort, die konservative Europäische Volkspartei, hat sich schon längst für Barroso entschieden. Die Grünen haben, trotz großer Wahlerfolge in Frankreich und anderen Ländern, dem wenig entgegenzusetzen. Das weiß auch der Alt-68er Daniel Cohn-Bendit, der, mal in Deutschland und mal in Frankreich gewählt, seit Jahren die europäischen Grünen anführt und der zu der eher seltenen Gattung von Europapolitikern mit Charisma und Wortwitz zählt. Und mit taktischem Geschick. Denn Cohn-Bendit zielt mit seiner Stopp-Barroso-Kampagne nicht vorrangig auf die Person, sondern auf eine Verfahrensfrage. In der EU gilt gegenwärtig noch der Vertrag von Nizza. Der neue Vertrag von Lissabon kann erst in Kraft treten, wenn die Iren diesem Vertrag im Herbst in einem zweiten Referendum zustimmen sollten. Der EU-Gipfel will Barroso daher noch unter dem Vertrag von Nizza ernennen, die restlichen Kommissionsmitglieder aber erst später unter dem Vertrag von Lissabon.
Es ist doch idiotisch. Sie benennen den Präsidenten der Kommission im Juli und den Rest der Kommission im Oktober nach einem anderen Vertrag. Wem wollen Sie das in Europa erklären?
Zumal der neue Vertrag von Lissabon dem Parlament ein größeres Gewicht bei der Benennung des Kommissionspräsidenten einräumt. Daher würde das Europäische Parlament für seine eigene Macht kämpfen, wenn es im Juli ablehnt, über Barroso abzustimmen. Auf diese Weise glaubt Cohn-Bendit, eine Mehrheit der anderen Parlamentarier mit ins Boot zu bekommen.
Das Parlament soll im September, Oktober einen Vorschlag machen über den Präsidenten der Kommission. Und dann wird man sehen, ist es Barroso, ist es nicht Barroso, ist es ein anderer. Aber es gibt eine parlamentarische Debatte und es gibt einen parlamentarischen Vorschlag.
Ein hörbar engagierter Daniel Cohn-Bendit, Frankreichs grüner Oppositionspolitiker. Thomas Oberer in Brüssel, parlamentarische Debatte und Vorschlag, das tönt doch vernünftig. Geht es denn jetzt wirklich ums Verfahren oder doch eher um die Person?
Ja, ich denke, es geht schlussendlich um beides. Natürlich sind die Grünen, die extreme Linke und auch ein großer Teil der Sozialdemokraten gegen Barroso. Das ist politisch natürlich nicht ihr Kandidat. Aber sie haben das Problem, sie haben zahlenmäßig nicht die Macht, einen eigenen Kandidaten im Parlament durchzubringen. Sie haben ja bis jetzt auch nicht mal einen Gegenkandidaten schlussendlich präsentiert. Und ich denke, deshalb geht es im Moment mal auch vor allem um Verfahrensfragen. Wir haben es vorher gehört im Beitrag. Ein Teil des Parlaments möchte mit der Wahl von Barroso oder eines anderen Kandidaten noch bis Ende Oktober, also bis in Irland über den Lissabon-Vertrag abgestimmt wurde, warten. Man möchte sich sozusagen nicht im Eilzugtempo Barroso aufdrängen lassen. Aber eben das Problem ist, Barroso ist der einzige Kandidat für den Moment. Unter den Konservativen, den liberalen EU-Staats- und Regierungschefs hat er natürlich eine klare Mehrheit. Aber im Vorfeld hat man gehört, selbst sozialdemokratische Regierungschefs, wie zum Beispiel Faymann aus Österreich, Sokrates aus Portugal, Zapatero aus Spanien oder Stanishev aus Bulgarien, die unterstützen Barroso.
Zu warten oder nicht, wie stark wackelt jetzt dieser Bestätigungstermin im Juli?
Im Moment ist das wirklich noch sehr, sehr schwierig zu sagen. Da ist wirklich noch vieles offen. Ich denke, heute Abend wird Barroso eine klare politische Unterstützung bekommen, aber noch keine offizielle Nomination. Die EU-Spitze, die wird dann in den nächsten Wochen mit dem Parlament das Gespräch suchen und versuchen eben auszuloten, ob Barroso Mitte Juli bei der ersten Sitzung des neuen Parlaments eine Mehrheit bekommen kann oder eben nicht. Und es kann durchaus sein, dass wegen des umstrittenen Schnellverfahrens das Parlament darauf besteht, dass die offizielle Wahl dann erst später erfolgt. Aber ich denke, die Chancen für Barroso, die sind immer noch ziemlich gut, auch wenn es vielleicht nach dem EU-Gipfel dieser Tage noch lange und komplizierte Diskussionen geben wird.
Informationen direkt aus Brüssel von Thomas Oberer. Im letzten Oktober hatten die Schweizer Behörden keine Wahl. Die UBS brauchte Hilfe und sie war schlicht zu groß, um fallen gelassen werden zu können. Too big to fail, hieß das. Ein Kollaps der UBS hätte den gesamten Geldkreislauf der Schweiz zusammenbrechen lassen. Soweit soll es, nein, darf es nie mehr kommen, sagte heute Philipp Hildebrandt, Vizedirektor der Schweizerischen Nationalbank. Großbanken, die am Markt scheitern, sollen künftig untergehen, meint er. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler kennt die Vorschläge der Nationalbank.
Philipp Hildebrandt will die Gunst der Stunde nutzen, denn noch ist die Finanzkrise präsent, noch sitzt der Schock darüber, was im Zuge der Finanzkrise alles passiert ist, den Bankern und Politikern in den Knochen. Für ihn ist klar:
Es kann nicht sein, dass es Institute gibt, wo der Staat keine andere Wahl hat im Krisenfall, als letztlich einzuspringen als Retter.
Ein Problem, das auch andere Länder erkannt haben und auch anpacken wollen. Gerade diese Woche haben die USA und Großbritannien Vorschläge präsentiert, wie sie die Banken künftig strenger regulieren wollen. Zum Beispiel, indem sich die Banken ein dickeres Eigenkapitalpolster zulegen müssen, um Verluste besser auffangen zu können. Ein Vorschlag, den die Finanzmarktaufsicht FINMA auf Druck der Nationalbank bereits in die Tat umgesetzt hat. Doch Philipp Hildebrandt, der Vizepräsident der Nationalbank, will mehr, will die Banken stärker regulieren. Weil die Schweiz mit ihren beiden Großbanken besonders verletzlich ist und somit die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes auch besonders gefährdet ist. Deshalb sieht er die Schweiz international in einer Vorreiterrolle.
Die Welt wird auf uns hören in diesem Bereich, da bin ich zuversichtlich, genau eben weil wir dieses Problem eigentlich am ausgeprägsten haben.
Mit einer internationalen Lösung wäre allen am besten gedient, weil dann für alle Großbanken die gleichen Spielregeln gelten würden. Aber einen internationalen Konsens für eine neue Bankenregulierung zu finden, ist ein schwieriges Unterfangen. Dessen ist sich Philipp Hildebrandt bewusst. Deshalb:
Parallel müssen wir natürlich andere Lösungsansätze entwickeln, weil wenn das Ganze nicht funktioniert auf internationaler Ebene, dann müssen wir selber dafür sorgen, dass wir dieses Problem irgendwie in den Griff kriegen.
Und hier bricht Philipp Hildebrandt sämtliche Tabus. Er denkt zum Beispiel laut darüber nach, dass die Schweiz in die Organisation der beiden Großbanken eingreift. Und zwar so, dass im Krisenfall die für die Schweiz wichtigen Teile der Bank, zum Beispiel das Kredit- und Hypothekargeschäft oder der ganze Zahlungsverkehr, gerettet werden könnten, gleichzeitig aber die für die Wirtschaft weniger wichtigen Teile liquidiert werden könnten. Das ist bis anhin nicht möglich. Zu eng sind die verschiedenen Bankgeschäfte ineinander verflochten. Ein weiteres Tabu, das der Notenbankdirektor heute enttabuisiert hat, ist, dass die Schweiz ihren Großbanken eine Maximalgröße vorschreiben könnte.
Es ist ein grosser, oder es wäre ein grosser Einschnitt. Wir hoffen natürlich auch, dass wir den verhindern können über die anderen Wege, die wir skizziert haben heute. Gleichzeitig muss man hier einfach eine Diskussion ohne Tabus führen. Wir können nicht so tun, wie wenn dieses Problem wieder verschwinden würde. Und wenn es uns nicht gelingt, andere Lösungen zu finden, dann bleibt diese Größendiskussion auf dem Tisch und die muss man auch führen.
Eine Diskussion, die die Schweizer Bankbranche durchaus bereit ist zu führen. Thomas Sutter, Mediensprecher von der Bankiervereinigung, gibt indes zu bedenken, die Schweiz habe schon einiges in Sachen Bankregulierung unternommen und sei damit im internationalen Umfeld mit gutem Beispiel vorangegangen. Und
wenn man etwas erfolgreich machen will, dann darf man sicherlich keine Schweizer Alleinlösung haben, sondern man muss schauen, dass international alle Finanzsektoren, alle Finanzplätze ähnliche Regulierung haben.
Eine globale Neuregulierung wäre die Wunschvorstellung von Banken und Behörden. Ob dies tatsächlich gelingt, ist offen. Durchaus möglich, dass die Schweiz für ihre beiden Großbanken letztlich doch eigene, strengere Regeln setzen muss. Denn kein anderes Land käme in so große Schwierigkeiten, wenn es erneut so große Banken retten müsste.
Evelyn Kobler. Der Nachfolger, die Nachfolgerin von Bundesrat Guschmann soll aus der lateinischen Schweiz kommen. Das muss aber kein Roman sein, meint man südlich des Gotthards. Es könnte, ja es müsste, ein Tessiner sein. Denn seit 10 Jahren, seit Bundesrat Flavio Gotti, fehlt die italienischsprachige Schweiz in der Regierung. Dabei driftet der Südkanton immer weiter weg von Bern. Der aussichtsreichste Tessiner Kandidat wäre FDP-Präsident Fulvio Belli. Doch bisher hat Belli abgewinkt, zum Leidwesen nicht nur von FDP-Politikern. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
SP-Grossrat und Gewerkschafter Werner Carobbio gehört im Tessin zum politischen Urgestein. 16 Jahre lang saß er im Nationalrat. Carobbio kennt Bern und er kennt das Tessin. Wenn das Tessin eine Chance haben wolle, dann jetzt, sagt er, und zwar mit Fulvio Belli. Nach einem Rücktritt des SP-Bundesrates Moritz Leuenberger werde die SP eine Deutschschweizerin, einen Deutschschweizer aufstellen, analysiert Carobbio. Wenig Chancen für das Tessin also bei einer solchen SP-Vakanz und auch nicht nach einem Rücktritt von FDP-Bundesrat Merz. Carobbio analysiert die Kandidaten. FDP-Ständerat Dick Marti gebe er wenig Chancen. Die Wahl von CVP-Staatsrat Luigi Pedrazzini hält Carobbio für unwahrscheinlich, weil Carobbio nicht glaubt, dass die Linke den CVP-Angriff auf den FDP-Sitz im Bundesrat unterstützen werde. Er rate der FDP, Fulvio Belli zu einer Kandidatur zu überreden. Belli habe die besten Chancen, gewählt zu werden. Die Augen richten sich jetzt auf die FDP. Sergio Salvioni saß für die Tessiner FDP 8 Jahre im National- und 4 Jahre im Ständerat. Er wolle daraus keine Frage auf Leben und Tod machen, sagt er. Ein Bundesrat Fulvio Belli oder besser noch ein Bundesrat Dick Marti wären eine Bereicherung, findet er. Mit Dick Marti im Bundesrat hätten sich gewisse Dinge in der UBS-Affäre ganz bestimmt nicht zugetragen. Dass das Tessin im Bundesrat vertreten sei, sei nicht einfach eine Sprachenfrage, meint Salvioni. Es gehe um Lebenskonzepte, um ein Politikverständnis, die anders seien. Es reiche eben nicht, wenn ein Bundesrat Leuenberger, eine Bundesrätin Leuthard per Helikopter für einige Stunden ins Tessin einfliege. Es bleibe eine Momentaufnahme. Was fehle, sei das Wissen um die Entwicklung, um Veränderungen im Lauf der Zeit. Alex Pedrazzini ist ehemaliger CVP-Staatsrat im Tessin.
Io sottolineo che il fatto stesso che nella nostra Costituzione all'articolo 175.
Er unterstreiche, was im Artikel 175 der Bundesverfassung festgehalten sei, sagt er, es sei darauf Rücksicht zu nehmen, dass im Bundesrat die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten seien. Seit 10 Jahren stehe das in der Verfassung, sagt Pedrazzini, und seit 10 Jahren gäbe es keinen Bundesrat der italienischsprachigen Schweiz. Pedrazzini meint, ein Vertreter der italienischsprachigen Schweiz im Bundesrat sei gut für das Tessin und gut für die Schweiz, für Zusammenhalt und Ausgleich zwischen den Kulturen. Nur, wer mag es der Westschweiz verargen, dass sie eigene Kandidaten portiert, nachdem sich der prominenteste Tessiner Anwärter, Fulvio Belli, selbst aus dem Rennen genommen hat? Das sei ein mörderisches Argument, antwortet Pedrazzini, und ein richtiges. Wenn er aus dem Kanton Waadt käme, der ohne Bundesrat sei, oder aus dem Kanton Jura, der noch nie einen Bundesrat gehabt habe, dann würde er zu den Tessinern sagen, worüber beschwert ihr euch eigentlich? Die Tessiner hätten doch ihre Chance gehabt und jetzt müssten sie halt ihre Wunden lecken.
Alexander Grass. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Geist und Geld, die zwei Denker Habermas und Dahrendorf und die pralle Kasse von Döttingen. Zuerst aber nach Simbabwe. Dort werden die Menschenrechte weiterhin massiv verletzt, obwohl Diktator Mugabe seinen Gegenspieler Tsvangirai seit 4 Monaten in die Regierung mit einbezieht. Eine Besserung sei nicht, wie erhofft, eingetreten, stellte Irene Khan fest. Die Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach heute in Simbabwes Hauptstadt Harare zu Medienvertretern. Zuvor konnte sie sich während 6 Tagen selbst ein Bild der Lage im Land machen. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Als düster und gefährlich beschreibt Irene Khan die Menschenrechtssituation in Simbabwe. Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Anwälte würden weiterhin belästigt, bedroht, verhaftet und verfolgt. So etwa wurde Mitte Mai der Anwalt Alec Mutsadehama festgenommen, wie simbabwische Medien berichteten. Mutsadehama verteidigt 18 Leute, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte in Simbabwe einsetzen und die seit vergangenen Dezember mehrere Male verhaftet, wieder freigelassen und erneut verhaftet worden sind. Die Anklage wirft ihnen Verschwörung zum Sturz von Präsident Mugabe vor. Sie haben ausgesagt, von Agenten der Geheimpolizei entführt und gefoltert worden zu sein. Irene Khan beanstandet auch, dass das Schicksal von Mitgliedern von Tsvangirais Bewegung für demokratischen Wandel MDC nicht erhellt worden sei, die von der Geheimpolizei festgenommen wurden, seither aber verschwunden sind. Die Sicherheitsorgane können so wie bisher operieren, denn sie sind von keiner Reform betroffen, die sie dem Gesetz und der Kontrolle unterstellen würde, so wie es das Abkommen zwischen Mugabes ZANU-PF und der MDC vorsieht. Diesen Umstand betont die Amnesty-Chefin Khan besonders in ihrer Kritik. Er erlaubt es Präsident Mugabe und den Spitzen von Armee, Polizei und des Geheimdienstes, weiterhin ungehindert die Macht auszuüben, während Tsvangirai machtlos bleibt, obwohl er eigentlich Regierungschef ist. Amnesty International-Chefin Khan kritisiert weiter auch die gefährliche Kultur der Straffreiheit in Simbabwe. Die Verantwortlichen für die politisch motivierte Gewalt der vergangenen Jahre seien immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden, sagt sie. Ein Augenschein in Simbabwe unlängst zeigt, dass auch jene Banden- und Milizenmitglieder, die in den Dörfern die Gewalttaten verübt haben, die Menschen zusammengeschlagen und getötet, Frauen vergewaltigt, Häuser angezündet und Vieh, Hab und Gut gestohlen haben, dass sie weiter in der Nachbarschaft mit ihren Opfern zusammenleben, als ob nichts geschehen wäre. So sei die Frau eines Dorfbewohners in ein Camp der gewalttätigen Jugendmilizen verschleppt und dort während Tagen vergewaltigt worden, erzählt ein junger Kirchenaktivist. Die Täter seien bekannt und lebten in der Gegend, doch niemand behellige sie. Das sogenannte globale politische Abkommen zwischen der Regierungspartei ZANU-PF und Tsvangirais MDC sieht einen Prozess der nationalen Heilung vor, wie es heißt. Die dafür zuständige Kommission hat ihre Arbeit noch nicht begonnen. Stattdessen rufen ZANU-PF-Leute dazu auf, man solle jetzt vergeben und vergessen und an die Zukunft denken. Das passt zum Gehabe all der einflussreichen Mugabe-Leute in Armee, Regierung und Parlament, die die Zusammenarbeit mit Tsvangirai und seinen Leuten einfach verweigern. Auch dies bemängelt Irene Khan in ihrem Bericht. Tsvangirai, der sich zurzeit auf einer dreiwöchigen Battletour im Westen befindet, warnte vor der Missachtung und Verletzung des Machtteilungsabkommens, denn dies halte die Geberländer davon ab, Simbabwe finanziell zu unterstützen, wie er meint. Und tatsächlich hat er bisher eher wenig Geldzusagen bekommen. Vielleicht ist die finanzielle Not in Simbabwe die Erklärung dafür, dass Mugabes Apparat die prominente Menschenrechtlerin Irene Khan von Amnesty International überhaupt ins Land hereingelassen hat. Eine politische Öffnung kann es nicht sein, denn die gibt es nicht.
Jürgen Habermas wird 80. Der Philosoph, den die Zeit letzte Woche als eine deutsche Weltmacht bezeichnet hat. Ein deutscher Philosoph, der nicht nur in seinem eigenen Land gelesen und gehört wird. Das habe seinen guten Grund, meinte Ex-Außenminister Joschka Fischer gegenüber dem Deutschlandradio.
Die Republik wäre eine andere geworden, ohne seine intellektuellen Beiträge. Und die hat er eben immer auch in der direkten Kontroverse formuliert und hat aus meiner Sicht zum Gelingen der Bundesrepublik Deutschland, aber auch zu ihrer Selbstvergegenwärtigung unglaublich viel beigetragen. Und davon bin ich Teil.
Davon ist Fischer schon deswegen Teil, weil er bereits als Student Habermas Vorlesungen gehört und sein Wirken seither verfolgt hat. Auf die Frage, wieso Habermas mehr als andere zur Kenntnis genommen wird, als politische Meinung, als moralische Instanz, meinte Fischer:
Er hat ein Gespür für den Moment der intellektuell-politischen Kontroverse und in welche Richtung die Entwicklungen gehen und die Fähigkeit, sie dann auch zu prägen, intellektuell.
Aber wie? Heini Vogler erläutert uns den Kern von Jürgen Habermas' Philosophie, was im Fall eines philosophischen Lebenswerks zwangsläufig keine ganz einfache Angelegenheit ist, eine Annäherung.
Frankfurt am Main, ein schlichter Bau aus den 60er Jahren am Rande des Westends. Nur Dante, der Namensgeber für die Straße, lässt erahnen, dass hier Philosophen ihre Arbeitsstätten haben könnten. Im renommierten Institut für Sozialforschung hat Jürgen Habermas philosophische Arbeit begonnen. 1956 kommt er als Assistent von Theodor W. Adorno nach Frankfurt. Adorno und Max Horkheimer haben nach 1945 die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft analysiert. In ihrer sogenannten kritischen Theorie haben sie versucht, ideologiekritisch auf eine Gesellschaft mündiger Menschen hinzuwirken. Habermas tut genau das, was Sinn der kritischen Theorie ist. Er denkt zunächst einmal dialektisch gegen sich selber. Der Soziologe Stefan Müller-Dohm sagt, wie Jürgen Habermas die kritische Theorie weiterentwickelt hat.
Habermas teilt nicht diesen geschichtsphilosophischen Pessimismus eines Adorno. Habermas bemüht sich darum, den Maßstab der Kritik zu begründen, den wir in Anspruch nehmen, wenn wir die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisieren. Und diesen Maßstab findet er eben in der Vernünftigkeit, in der prinzipiellen Vernünftigkeit der sprachlichen Verständigung, in der Vernünftigkeit der Rede.
Habermas nennt dieses Verfahren diskursiv. Das heißt, er prüft Argumente in Bezug auf ihre Stichhaltigkeit und überlässt sich beim Philosophieren dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Das bessere Argument wird idealtypisch im gemeinsamen Diskurs ermittelt, immer im Hinblick auf Übereinstimmung in einer Sache. Nach Habermas liegen die normativen Grundlagen der Gesellschaft in der Sprache, die als Verständigungsmittel soziale Interaktion erst ermöglicht. In seinem Hauptwerk, Theorie des kommunikativen Handelns, kommt der Philosoph zur Einsicht, dass Kommunikation durch Sprache dann optimal ist, wenn sie auf, wie er es nannte, herrschaftsfreie Weise zustande kommt. Bis heute pocht Habermas im Gegensatz zu vielen postmodernen Philosophen auf die Veränderungskraft vernünftigen Handelns. Seine eigene stimmliche Artikulation wird übrigens von einer angeborenen Gaumenspalte beeinträchtigt.
Die vornehmste Aufgabe der Philosophie sehe ich heute darin, gegen jede Gestalt des Objektivismus die Kraft der radikalen Selbstreflexion aufzubieten.
Der streitbare Denker hat in den letzten 5 Jahrzehnten diese radikale Kraft der Selbstreflexion im öffentlichen politischen Raum vorgelebt. Habermas hat sich in alle wichtigen Debatten des politischen Lebens eingemischt. Von der 68er Studentenprotestbewegung über den radikalen Erlass und den deutschen Herbst bis hin zum Historikerstreit darüber, ob der sowjetische Terror nicht dem nationalsozialistischen gegenüberzustellen sei. Über all dies hat Habermas in der Vergangenheit leidenschaftlich disputiert. Heute hält er es mit analogen Kontroversen gleich. Gehe es nun um Fragen der Verfassung, der Europäischen Union, um solche des globalen Rechts, der Biotechnologie oder der Religion, die im Zuge der fortschreitenden westlichen Säkularisierung ein Wertevakuum hinterlässt, das wieder gefüllt werden sollte.
Heini Vogler über Jürgen Habermas. Heute ist Anlass, auch von einem Kollegen von Habermas zu sprechen, von einem Kollegen, der aus einer anderen politischen Ecke kam, mit dem ihn aber vieles verbindet. Ralf Dahrendorf ist gestorben. Er war ein Wissenschaftler von Weltruf, Soziologe, auch er ein Denker, der sich einmischte, fast gleich alt wie Habermas. Hans-Jörg Schulz hat den großen Liberalen, Wissenschaftler und Politiker Ralf Dahrendorf mehrfach getroffen.
Für Jürgen Habermas, der heute 80 Jahre alt wird, war sein 7 Wochen älterer Kollege Ralf Dahrendorf stets der Primus seiner Generation. Diese Bewunderung ist dem Jahrhundertsoziologen mit dem Doppelleben als Politiker und Gelehrter bis zum Schluss zuteil geworden. Dahrendorfs Lebensthema war die Verantwortung gewesen. Ihm ging es um die Verantwortung des Wissenschaftlers als Grenzgänger zwischen Geist und Tat. Sein Werdegang machte ihn zu dem seltenen Exemplar eines echten Weltbürgers, von einer Hamburger Jugend in Opposition zum Nationalsozialismus über das Studium und die Forschung in die deutsche und in die europäische Politik hinein. Und dieser Werdegang war stets geprägt von einem klaren Verständnis von Liberalismus.
Für mich sind Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht gleichwertig. Bin ein einschränkungsloser Anhänger der Freiheit zuerst. Freiheit ist wichtiger als Gleichheit und Brüderlichkeit für mich.
Im letzten Drittel seines Lebens wurde der deutsche Dahrendorf dann ein Engländer, ging wieder in die Forschung und als Lehrer nach London und Oxford und so ganz nebenbei ging er noch einmal in die Politik, als die Queen ihn zum Lord erhoben hatte und Dahrendorf Mitglied des Oberhauses wurde. der Lord und der Professor, ein Intellektueller, der sich einmischte, der in einer Zeit, in der Geist und Politik möglichst wenig miteinander zu tun haben wollen, um Orientierungssuche bemüht war.
Das, was noch keinen richtigen Namen hat, aber von vielen die Krise genannt wird, ist darum so interessant, weil es doch viele Annahmen in Frage gestellt hat, die wir über Jahrzehnte hin eigentlich gemacht haben. Das heißt, man kann heute nicht mehr sagen, Meteorologen würden sagen, das Wetter ist morgen so wie heute. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Wetter morgen so. Heute muss man das Gegenteil sagen in der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Welt. Morgen wird es sicher anders sein als heute.
Ralf Dahrendorf formulierte immer sehr präzise, so strukturiert eben, wie er dachte. Er war sehr direkt und je älter er wurde, grenzenlos neugierig. So war es kein Zufall, dass der emeritierte Dahrendorf in London wohnen blieb und dort sehr bewusst sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte.
Ich finde in London etwas, was mir sehr wichtig scheint. Es gibt eine öffentliche Sphäre, in der bestimmte Regeln gelten. Aber diese öffentliche Sphäre umfasst nicht das ganze Leben. Und es gibt daneben einen breiten Bereich des persönlichen, privaten und nicht im strengen Sinn öffentlichen. Und in diesem breiten Bereich des nicht im strengen Sinn öffentlichen mischt man sich nicht ein.
Riesige Löcher reißen Ankurbelungsprogramme überall in die Kassen der öffentlichen Hand. Die Wirtschaftskrise beschert Defizite, soweit das Auge reicht. Nicht so Intertingen. Die Aargauer Gemeinde schwimmt geradezu im Geld. Seit die beiden Atomkraftwerke von Betznau ihren Steuersitz in die Gemeinde verlegt haben, weiß diese kaum, wohin mit all den Moneten, wie Alex Moser zeigt.
Döttingen ist ein idyllisches Weinbaudorf. Es liegt an der Aare, nahe der Mündung zum Rhein. Einige Kilometer flussaufwärts stehen versteckt im Wald die Kernkraftwerke Betznau 1 und 2 der nordostschweizerischen Kraftwerke NOK. Früher bezahlten die NOK ihre Steuern noch vollständig am Firmensitz in Baden. Und im kleinen Döttingen plagten Finanzsorgen den Gemeinderat, wie Toni Ackermann erzählt, der vor 20 Jahren hier Gemeindeamann war.
Wir haben damals, als ich angefangen habe, da und dort haben wir Nachholbedarf gehabt und haben verschiedene Sachen müssen machen, wie die Strasse, Umfahrungsstrasse, Schulhäuser, Renovation und so weiter. Und da sind wir in einer kleinen, haben wir kein Geld gebraucht. Dann.
Für die Einwohner von Döttingen waren die Steuern damals entsprechend hoch, am oberen Ende der kantonalen Skala. Als dann vor 2 Jahren der Steuersitz des Stromkonzerns nach Döttingen verlegt wurde, profitierte die Gemeinde plötzlich massiv von den Kernkraftwerken. Die Wende kam und plötzlich fiel das Geld vom Himmel, und zwar in großen Mengen. Döttingen konnte die Steuern massiv senken, nirgendwo im Kanton Aargau zahlt man so wenig Steuern. Und wohlbemerkt, die schuldenfreie Gemeinde schreibt trotzdem noch einen Überschuss von 6 Millionen Franken. Das große Geld bereitet aber nicht nur Freude, es weckt auch Begehrlichkeiten. Natürlich wollten auch die Nachbardörfer davon profitieren, auch sie befänden sich schließlich in der Nähe der Kernkraftwerke, hieß es von überall her. Die Bevölkerung in Döttingen zeigt für diese Wünsche durchaus Verständnis.
Nicht nur wir sollen teilhaben im Geld, auch die ringsum auf unserer Gemeinde. Wir haben es 30 Jahre müssen warten, bis das Geld auf Döttingen gekommen ist. Vorher hat ja alles Baden eingesackt, von dem hat man nichts gehört. Und jetzt aus Döttingen sind wir als Vorbild und sagen, also die Gemeinde, Anschlussgemeinde, soll da etwas an.
Gestern Abend beschloss deshalb die Gemeindeversammlung einstimmig, über einen Fonds Geld in die ganze Region zu verteilen. Döttingen speist diese Kasse mit jährlich bis zu 3 Millionen Franken. Sie will so dafür sorgen, dass es mit der wirtschaftlich schwachen Randregion insgesamt wieder aufwärts geht. Gemeindeamann Peter Hirt.
Wir unterstützen die Region mit Projekten, die der ganzen Region dienen und vor allem auch von Verbänden und Organisationen, die in dieser Region tätig sind.
Obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner in Döttingen gestern einstimmig beschlossen, einen Teil ihres Geldes zu verteilen, sind sie selber doch nicht wunschlos glücklich. Ideen, wie man das Geld auch in der eigenen Gemeinde einsetzen könnte, wären da.
Also etwas hätte ich gern. Da wäre ein Kinderspielplatz. Das ist also da, wo das Dortige fehlt. Zum Beispiel Klingnau hat einen hinterm Schloss. Und ich gehe jetzt mit meinem Enkel öfters auf den Spielplatz und ich sehe, wie viele Dortiger Frauen mit ihren Kindern dort sind.
Tatsächlich hat die Gemeinde Döttingen selber erst wenig vom großen Geld ausgegeben. Abgesehen von der massiven Steuersenkung und der Schaffung dieses Fonds blieb die Gemeinde trotz ihres neuen Reichtums immer sparsam. Einen großen Spielplatz gibt es, wie gehört, noch nicht. Auch die Schulanlagen sind teilweise ziemlich alt. Man überlege sich hier Verbesserungen, heißt es beim Gemeinderat. Doch solche Projekte bräuchten eben Zeit. Geld ausgeben will in Döttingen gut geplant sein, auch wenn man viel davon hat.
Alex Moser über die großen Sorgen der kleinen Gemeinde. Melbourne steht ja oft etwas im Schatten vom mondänen Sydney. Wie gerne würde Melbourne jetzt wohl auch dort stehen, wenn es um den Titel «Weltweite Hauptstadt der Schweinegrippe» geht. Geht aber nicht. Denn von den über 2000 Personen, die in Australien offiziell an Schweinegrippe erkrankt sind, leben 1200 in und um Melbourne. Der zweifelhafte Ruf kommt die Stadt teuer zu stehen. Von dort aus Welterlin.
Es wird gelacht, es wird gehustet, es werden Hände geschüttelt. Die Australian Tourism Exchange muss der Albtraum jeder Gesundheitsbehörde sein. Hunderte von Reisebüroangestellten und Journalisten aus aller Welt treffen sich diese Woche in Melbourne mit australischen Reiseveranstaltern, um die neuesten Entwicklungen im Tourismus zu sehen. Das Virencocktail, das durch die Luft in den Ausstellungshallen fliegt, dürfte jeden Seuchenwissenschaftler entzücken. Denn man kann davon ausgehen, dass es das Schweinegrippenvirus enthält, nebst vielen anderen Erregern natürlich. Melbourne ist, mit 1200 Fällen, die inoffizielle Welthauptstadt der Schweinegrippe. Doch wenn man es nicht in der Zeitung lesen würde, würde man hier in den Hallen der Tourismusmesse nichts davon merken. Fast nichts. Nur die Desinfektionssprays, die auf den Tischen jedes Ausstellers stehen, erinnern an die Seuche. Es sei heute akzeptabel, sagen die Veranstalter, jemanden zu begrüßen und sich gleich danach die Hände zu desinfizieren. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Doch da hört der Spaß auf. Gerade die Besucher aus Asien nehmen die vermeintliche Bedrohung sehr ernst. Warnungen, etwa der Regierung von Singapur, auf Reisen nach Australien zu verzichten, zeigen Wirkung. Viele Delegierte sind erst gar nicht nach Melbourne geflogen. Sie sind die Spitze eines Eisbergs. Die Passagierzahlen aus Asien sind in den letzten Wochen drastisch zurückgegangen. Die Tourismusindustrie muss mit Millionen Einbußen rechnen. Besonders alarmiert von der Seuche sind die Japaner. Die australische Fluglinie Jetstar meldete die Stornierung der Hälfte aller Flüge aus diesem Land. Eine große Hotelkette ist mit Hunderten von Abbestellungen asiatischer Gäste konfrontiert. Gelassener dagegen reagieren die Besucher aus Europa. Sie weigern sich strikt, Schutzmasken zu tragen und sehen in der Schweinegrippe nicht viel mehr als eine von den Medien aufgebauschte Sensationsgeschichte. Australische Epidemie-Experten scheinen den Zynikern in immer größerer Zahl zuzustimmen. Das Virus sei eigentlich viel weniger gefährlich als ein normaler Grippeerreger, sagen sie. Und erinnern daran, dass Melbourne seinen zweifelhaften Ruf als Hauptstadt der Grippe nur aus einem Grund hat. In Australien ist jetzt Herbst, wie überall auf der südlichen Erdhalbkugel. Und in dieser Zeit steigt die Zahl der Grippefälle, aller Grippefälle, regelmäßig an. Vor allem in Melbourne. Das Klima ähnelt gerade in dieser Jahreszeit dem von Städten in Mitteleuropa. Es ist kalt, es nieselt, es regnet. So sei es, sagen die Spezialisten, nur eine Frage von Monaten, bis der Titel Welthauptstadt der Schweinegrippe an eine Metropole auf der anderen Seite der Welt gehen wird. Dann nämlich, wenn dort das herbstliche Husten und Schneuzen beginnt.
Das war der Bericht aus Melbourne von Urs Welterlin. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.